Willkommen, meine Lieben, willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity, heute mit einer Standleitung von Wien nach Leipzig. Ich spreche mit Professor Dr. Gunter Schnabel. Er ist der Autor von Deutschlands fette Jahre sind vorbei, wie es dazu kam und wie wir ein neues Wirtschaftswunder schaffen können. Und wir gehen hinein in die Geschichte Deutschlands, der deutschen Wirtschaftspolitik nach dem Zweiten Weltkrieg, die Bedeutung der D-Mark als harte Währung auch für die Identität der Deutschen und die Zusammenhänge auch mit Bitcoin, die bis heute einfach offensichtlich sind. Ja, wir sprechen auch darüber, wie Bitcoin uns aus dem Schlamassel rausholen kann, aber wir sprechen ausführlich erstmal über das Schlamassel, das sich zeigt, vor allem im Euro, der auch mal als Hartwährung geplant war und Stück für Stück in die andere Richtung gedreht wurde. Ja, was bedeutet das jetzt? Wie kommen wir da wieder raus? Oder wird es erstmal noch viel schlimmer? Und ja, welche Rolle kann Bitcoin spielen als Gegenentwurf? Und warum kommt sozusagen der Druck vielleicht auch mal wieder über Amerika, wie schon so oft in der Vergangenheit, was die Wirtschaftsgeschichte betrifft? Marktwirtschaft, Solidarität, Sozialstaat, soziale Marktwirtschaft, die Bedeutung von Preisen in der Information, die Bedeutung von Inflation im Alltag. Wir fragen uns, warum diese grundlegenden Dinge verloren gegangen sind und wie wir sie wiederentdecken können, um den Karren rumzureißen und Deutschland und damit Europa auch wieder eine Zukunftsperspektive zu schaffen. Und ja, Bitcoin spielt da eine Rolle, so wie bei euch allen, so wie bei mir. Und ihr wisst, ihr kennt den Drill, was Bitcoin bringt, in einem Board bei meinem Partner Coinfinity spart euch 21% in den ersten 6 Monaten auf die Gebühren. Sparplan gilt auch für bereits bestehende Kunden. Sparplan kaufen, verkaufen und Lightning Network ist inzwischen auch integriert bei Coinfinity. Unbedingt reinschauen, coinfinity.co. Und jetzt geht's los mit der Folge mit Gunter Schnabel. Ich freue mich ganz herzlich, begrüßen zu können bei Was Bitcoin bringt, Professor Dr. Gunter Schnabel. Servus.
Servus Nico, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben uns das letzte Mal in der Schweiz getroffen. Du hast mir dein neues Buch in die Hand gedrückt und ich halte sie auch gleich in die Kamera. Deutschlands fette Jahre sind vorbei. Untertitel, wie es dazu kam und wie wir ein neues Wirtschaftswunder schaffen können. Jetzt ist der Titel an sich für niemanden überraschend. In Deutschland herrscht derzeit ziemlich miese Stimmung, abgesehen mal von der Europameisterschaft, die schon vorbei ist wahrscheinlich, wenn wir dieses Video rausbringen. Kannst du mir kurz zusammenfassen, was dich für dieses Buch motiviert hat?
Ja, also die Motivation war jetzt erstmal die Ursachenanalyse. Du hast ja schon gesagt, also in Deutschland läuft es nicht gut. Wir waren lange das wirtschaftliche Zugpferd von Europa und jetzt sind wir ganz hinten dran. Und dass es nicht gut läuft, ist inzwischen weitgehend verstanden. Aber warum es denn nicht gut läuft, ist nicht verstanden. Und da wollte ich einfach einen Beitrag leisten, weil es ist im Wesentlichen wie beim Arzt, dass wenn ich die richtige Therapie verschreiben will, da muss ich erstmal die Ursachen der Probleme verstehen und ich versuche mit dem Buch aufzuklären, wo der Wohlstand in Deutschland hergekommen ist und was passiert ist, dass der Wohlstand jetzt so stark gefährdet ist.
Wo ist der Wohlstand denn hergekommen?
Ja, das ist jetzt das erste Kapitel meines Buches. Also Wohlstand fällt nicht vom Himmel. Sagt man ja auch. Und der Wohlstand in Westdeutschland ist mit der Wirtschafts- und Währungsreform 1948 entstanden, bei dem Ludwig Erhard bekannterweise eine wichtige Rolle gespielt hat. Und wie der Name schon sagt, es gab grundlegende Reformen bei einer Währung. Es gab eine Währungsreform. Die starke deutsche Mark wurde etabliert, die von einer unabhängigen Bundesbank fortan gehütet wurde. Aber es wurden auch wichtige Wirtschaftsreformen vorangebracht. Beispielsweise wurden die Märkte geöffnet für Wettbewerb zwischen den Unternehmen. Preiskontrollen wurden abgeschafft. Und was auch wichtig war, ein Jahr später kommt das deutsche Grundgesetz, also eine freiheitliche Rechtsordnung, die dann die freiheitliche Wirtschaftsordnung flankiert und damit wichtige Grundprinzipien wie Privateigentum, Haftung oder Vertragsfreiheit sichert. Und ein ganz, ganz wichtiges Prinzip in der Folge ist die Konstanz der Wirtschaftspolitik. nach Walter Eucken, einer der geistigen Väter des deutschen Wirtschaftswunders. Walter Eucken, ein Professor an der Universität Freiburg, hat immer argumentiert, eine Marktwirtschaft funktioniert nur dann gut, wenn der Staat sich nicht ständig in das Wirtschaftsgeschehen einmischt. Und das ist auch daraus begründet, dass natürlich der Staat ein wichtiger Akteur im Wirtschaftsgeschehen ist. Durch seine Eingriffe kann er die wirtschaftlichen Gegebenheiten schnell verändern, natürlich auch die Unternehmen verunsichern. Und er kann die Unternehmen auch aus dem Markt verdrängen. Und das schädigt dann wieder den Wettbewerb. Und Ludwig Erhard war dann derjenige Spieler, der nach der Etablierung der freiheitlichen Wirtschaftsordnung, der Marktwirtschaft dafür gesorgt hat, dass der Staat sich weitgehend aus dem Wirtschaftsgeschehen rausgehalten hat. Ich zitiere auch Ludwig Erhard in dem Buch ganz am Anfang mit den Worten, die Marktwirtschaft ist kein Patient, den man ständig operieren kann.
Du skizzierst, glaube ich, sogar extrem gut am Anfang des Buches die Grundlagen, sowohl die theoretischen als auch wirklich die historischen Grundlagen auch für das Wirtschaftswunder in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Preiskontrollen, die da abgeschafft wurden, die stammen ja teilweise auch noch aus der Nazi-Zeit, wenn ich das richtig verstanden habe, wo natürlich auch stark eingegriffen wurde. Und die Menschen haben damals einfach den Aufschwung, glaube ich, direkt miterlebt. Vor allem, was die Einführung der Währung betrifft. Also du beschreibst, wie von einem Tag auf den anderen plötzlich die Güter aus dem Schwarzmarkt wieder in den Schaufenstern gelandet sind.
Richtig. Also Preiskontrollen sind natürlich immer Grund für Schwarzmärkte. Die Preise werden künstlich niedrig gehalten. Es können sich keine Marktpreise bilden. Und dann haben die Produzenten von Gütern und Dienstleistungen natürlich auch keinen Anreiz, Güter anzubieten, obwohl natürlich in der ausgehungerten Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg die Nachfrage nach Gütern sehr, sehr hoch war. Und um das Angebot mit der Nachfrage in Übereinstimmung zu bringen, hat dann Ludwig Erhard alle Preiskontrollen oder viele Preiskontrollen abgeschafft. Er war da sehr stolz drauf. Er hat gesagt, es war ein schöner Moment für ihn, alle Preiskontrollen in den Papierkorb zu werfen. Und das Ergebnis war dann sehr schnell evident. Die Schaufenster waren dann plötzlich gefüllt bei den Läden und die Leute konnten wieder kaufen. Allerdings natürlich auch mit einer Restriktion. Die Preise sind erstmal hochgegangen. Und die Wirtschaft musste erst anspringen. Es mussten erst Arbeitsplätze entstehen, damit die Leute sich dann auch mehr leisten konnten. Und das war dann auch die Voraussetzung für eine schnell wachsende Produktion nach dem Zweiten Weltkrieg. Ganz im Gegensatz zu Ostdeutschland, wo die Preiskontrollen ja bestehen geblieben sind und wo praktisch nach dem Zweiten Weltkrieg nie richtig eine wirtschaftliche Erholung stattgefunden hat, wie man das in Westdeutschland dann in Form des Wirtschaftswunders erlebt haben.
Diese Abschaffung von Bürokratie, von Preiskontrollen, diese Einführung einer harten Währung, als ich das gelesen habe, hat es mich ein bisschen daran erinnert, was Milei in Argentinien gerade macht.
Richtig, also Milei macht gerade eine umfassende Wirtschafts- und Währungsreform. Er hat auch im Wahlkampf betont, dass die Stabilisierung des Pesos eine wichtige Säule seiner Reformen ist. Also der Peso ist sehr instabil, es gibt eine hohe Inflationsrate in Argentinien, die Leute flüchten in Sachwerte, in Hartwährungen, das ist natürlich ein wichtiges Hindernis für das Wirtschaftswachstum. Aber die Währungsreform reicht alleine nicht, wenn die Staatsausgaben nicht konsolidiert werden, weil die Grundlage von Inflation ist eigentlich aus historischer Sicht immer, dass die Staatseinnahmen nicht ausreichen, um die Ausgaben zu decken. Dann emittieren die Staaten Staatsanleihen und drängen die Zentralbanken, diese Staatsanleihen zu kaufen. Und das führt dann zu Inflation, die wieder alle möglichen anderen Interventionen in den Wirtschaftsprozess nach sich ziehen, zum Beispiel Preiskontrollen oder auch im Fall von Argentinien Kapitalverkehrskontrollen oder eine staatlich kontrollierte Kreditvergabe der Banken. Und das hemmt alles das Wachstum und ist alles eine Wohlstandsbremse. Und deswegen hat Milei in der Tat ein ähnliches Reformprogramm wie Ludwig Erhard damals in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Und er trifft natürlich auch auf ähnliche Widerstände, weil von Reformen profitieren auf die kurze Frist nicht alle. Es gibt auch Verlierer. und die werden sich dann diese Reform natürlich auch wieder setzen. Die Reformen waren in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg vergleichsweise einfach, weil die Besatzungsmacht, die US-Amerikaner, das gedeckt haben und das konnte dann einfach durchgedrückt werden, weil es noch keine richtigen demokratischen Prozesse gab. Das ist für Millet schwieriger.
Aber gab's Widerstand in der Politik, in der Öffentlichkeit, weil die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. In dem Fall war die Marktwirtschaft und dann die Sozialmarktwirtschaft hat sich als der richtige Weg herausgestellt. Aber aus heutiger Sicht, wenn wir eben nach Argentinien blicken oder auch nach Europa, wenn es um marktwirtschaftliche Reformen geht, stößt man ja auf eine Mauer des Widerstands. Also ich habe den Eindruck, gerade erst habe ich einen Artikel gelesen, auch die österreichische Wirtschaft schwächelt natürlich vor sich hin und die einzige Lösung sind Konjunkturpakete. Der Staat muss noch mehr Geld hineinschütten. Was anderes kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Wie war das damals nach dem Krieg in Deutschland?
Ja, also ich habe im Zuge der Vorbereitungen für dieses Buch habe ich nochmal Ludwig Erhard gelesen, Wohlstand für alle. Wenn man das heute liest, natürlich mit der Brille heutigen Entwicklungen, dann sieht man, dass das immer noch ein sehr aktuelles Buch ist und dass die Probleme, die damals bestanden haben, auch heute bestehen. Auch damals war es für Ludwig Erhard nicht einfach, diese Reformen zu leisten. Also er ist auf großen Widerstand gestoßen. Er war ja in der CDU verankert. Und die SPD hat das ganz anders gesehen. Die wollte mehr Staatsausgaben, um Arbeitslosigkeit zu beseitigen. Die war sehr kritisch, dass die Preise liberalisiert wurden, weil dann sind die Preise zunächst hochgegangen, wie das in Argentinien jetzt auch passiert ist. Und die SPD wollte natürlich auch von der Zentralbank finanzierte Staatsausgaben. Und diesen politischen Strömungen musste sich Erhard jetzt erstmal widersetzen. Er musste viel Überzeugungsarbeit leisten. Er hat es dann erreicht, wahrscheinlich auch mit der Unterstützung der US-amerikanischen Besatzungsmächte. Und dann hat es immer noch ein bisschen gedauert, bis das Verständnis bei der Bevölkerung angekommen ist, dass diese Reformen die Grundlage für deutliche Wohlstandsgewinne waren. Das Wirtschaftswunder ist entstanden und nachdem sich abgezeichnet hat, dass das Wirtschaftswunder entstanden ist, mussten alle Parteien erstmal ihre Programme anpassen, auch die CDU und natürlich auch die SPD, die dann mit deutlicher Verzögerung die Marktwirtschaft anerkannt hat, natürlich nur mit dem zusätzlichen Attribut der sozialen Marktwirtschaft. Und das müssen wir auch sehen, dass die Wirtschaftsreformen unter Ludwig Erhard verbunden mit dem freiheitlichen Grundgesetz dazu geführt haben, dass ein Wirtschaftswunder entstanden ist und dass erst das Wirtschaftswunder es ermöglicht hat, einen wachsenden, dann schnell wachsenden Sozialstaat zu finanzieren. Also zuerst kommt die Marktwirtschaft und die Marktwirtschaft macht eigentlich dann erst die Umverteilung möglich.
Um jetzt mal vorzuspulen, also jetzt schreiben wir das Jahr 2024. Du hast gesagt, Wohlstand für alle war ein Buch von Ludwig Erhard. Heute ist Wohlstand für alle vor allem bekannt als ein Wirtschaftspodcast mit harter linker Schlagseite. Ich glaube, das ist eh schon sinnbildlich eigentlich für den Zustand der Debatte in Europa, dass wir, oder in Deutschland, dass wir vergessen haben, wo dieses Wohlstand für alle eigentlich herkommt, nämlich aus der Wirtschaft.
Richtig, so ist es. Und es war ja wirklich dann auch so, dass es eigentlich keine Verteilungskonflikte mehr gab. Es ging für alle aufwärts. Also ich habe das indirekt als Kind auch noch miterlebt. Meine Eltern waren Flüchtlinge, die sind ohne alles nach Westdeutschland gekommen. Die haben immer dem verlorenen Vermögen in Böhmen damals nachgetrauert. Die Stimmung war eigentlich schlecht, aber sie wurde besser, weil es eine wirtschaftliche Perspektive gab. Die waren lang nicht so gut ausgebildet, wie ihre Kinder das später waren. Aber die haben angepackt, die haben hart gearbeitet und weil sie hart gearbeitet haben, konnten sie dann auch wirtschaftlich aufsteigen und so war es für viele, viele Menschen der Fall in Westdeutschland und es ist damals auf der Grundlage dieser Wirtschaftsreformen eine große Mittelschicht entstanden, die dann Westdeutschland auch politisch stabilisiert hat. Das müssen wir auch sehen. Es gibt ja zwei Vergleichsfälle, würde ich mal sagen. Es gibt ja viele Leute, die sagen, na ja, nach dem Zweiten Weltkrieg ging es überall aufwärts und das lag nicht an den Reformen von Ludwig Erhard, aber wir können das ja auch vergleichen. Wir können das mit der Zeit in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg vergleichen, wo wir diese marktwirtschaftliche Ordnung in dieser Form nicht hatten. Da ging es eben nicht wirtschaftlich aufwärts. Es kam zur Inflation und die Inflation hat die Mittelschicht enteignet und es hat Deutschland politisch destabilisiert. Und gleichzeitig hatten wir eben in Ostdeutschland dann eine andere wirtschaftliche Entwicklung. Die Besatzungsmacht, die Sowjetunion, hat Ostdeutschland ein planwirtschaftliches System gegeben, das eben nicht auf Privateigentum, sondern auf der Verstaatlichung der Unternehmen basierte. Und da hat sich dann die Wirtschaft in eine ganz andere Richtung entwickelt. Also von daher würde ich sagen, wir müssen uns einfach bewusst sein, dass Wohlstand einfach auf marktwirtschaftlichen Prinzipien basiert. Aber ich habe natürlich auch den Eindruck, dass es heutzutage in Deutschland weitgehend vergessen ist. Also man nimmt gerne diese große Wirtschaftsleistung an, um umzuverteilen, insbesondere auch die linken Parteien, ist sich aber nicht bewusst, dass man die Wirtschaft natürlich auch pflegen muss und die Kuh nicht immer weiter gemolken werden kann, ohne dass sie dann irgendwann zusammenbricht.
Zusammenbrechen ist ein Stichwort, das wir jetzt nach draußen schieben wollen, weil wir wollen ja noch optimistisch bleiben oder zumindest historisch. Ich finde diesen Vergleich mit der DDR gut. Also du hast gesagt, okay, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dort eben, also es gab nie einen richtigen Wiederaufbau, es gab nie ein Wirtschaftswunder, eine sozialistische Planwirtschaft. Und dann gab es die deutsche Wiedervereinigung Anfang der 1990er Jahre und nur kurz später bereits die Einführung der D-Mark, die Einführung des Euros statt der D-Mark. Und man hat ein bisschen den Eindruck, man hat also den Ostdeutschen das genommen, was sie eigentlich wollten, nämlich Teil dieser stabilen Nachkriegswirtschaft in Deutschland zu werden. Und das, du beschreibst das in deinem Buch. Ich möchte jetzt kurz aus einem einen Teil vorlesen, weil es wirklich spannend war. Nach einer Umfrage des Nachrichtenmagazins Focus im Jahr 2001, also kurz vor Einführung des Euro-Bargeldes, lehnten 56,4% der Befragten die neue Währung ab. Also das ist in ganz Deutschland, also auch eine deutliche Mehrheit, die damals gegen den Euro war. In Ostdeutschland, wo man so lange sehnsüchtig auf die deutsche Mark gewartet hatte, waren es sogar 70%. Kannst du kurz darüber sprechen, was die D-Mark anders gemacht hat als beispielsweise die französische Währung, die britische Währung und warum das so wichtig war für den Aufbau? Und dann kommen wir zu der Frage, wie der Euro das vielleicht auch wieder kaputt gemacht hat.
Ja, also die D-Mark war eben eine Hartwährung und hinter dieser Hartwährung stand die Deutsche Bundesbank. Und die Deutsche Bundesbank hat vehement die Stabilität der deutschen D-Mark verteidigt. Damit hatte sie auch Rückhalt in der Bevölkerung, weil die Bevölkerung hatte jetzt schon viel schlechte Erfahrungen mit Weichwährungen gemacht. Also man hatte die Hyperinflation in Deutschland in den frühen 20er Jahren. Aber die Wirtschafts- und Währungsreform 48 hat natürlich die Sparguthaben nochmal entwertet, weil man eben den Krieg und wahrscheinlich auch die keynesianische Wirtschaftspolitik vor dem Krieg mit der Notenpresse finanziert hatte. Die Inflation ist nicht sichtbar geworden, weil man eben die Preise künstlich festgesetzt hat, aber die Leute hatten Geld und konnten sich nichts dafür kaufen. Und die Wirtschafts- und Währungsreform hat jetzt eben eine Hartwährung geschaffen, die unabhängige Bundesbank. Und eine Hartwährung heißt zweierlei. Aus Sicht der Unternehmen heißt das, dass die Unternehmen auf keine Subventionen hoffen können. Also die müssen, um Gewinne zu generieren, in einem wettbewerbsorientierten System, wie es dann in Westdeutschland bestanden hat nach dem Zweiten Weltkrieg, Effizienzgewinne und Innovationen voranzubringen, um erfolgreich zu sein. Und nachdem das Bretton Woods-System zu Beginn der 70er Jahre zusammengebrochen ist, hat die D-Mark ja dann stark gegenüber allen anderen europäischen Währungen, aber auch gegenüber dem Dollar aufgewertet. Und das war die sogenannte Produktivitätspeitsche, weil immer wenn die D-Mark aufgewertet hat, wurden deutsche Exportprodukte im Ausland teurer. Und die deutschen Unternehmen mussten sich wieder überlegen, wie sie effizienter wirtschaften oder wie sie Produkte, gute Produkte von hoher Qualität entwickeln, die nicht so preissensibel auf den internationalen Märkten sind. Also von daher war die harte D-Mark die Grundlage der Produktivitätsgewinne, die dann verteilt wurden in Form höherer Löhne, in Form des Ausbaus des Sozialstaates und auch in Form von wachsenden Transfers an andere europäische Staaten. Aber auch der Staat wird angehalten, effizient zu sein, weil alle Ausgaben, die er tätigt, muss er über Steuern finanzieren und nicht mit Hilfe der Zentralbank. Und damit ist auch der Staat angehalten, effizient zu wirtschaften. Und aus diesem Grund war das westdeutsche Wirtschaftssystem lange Zeit so effizient. Und 1990 haben die Ostdeutschen auch verstanden, dass die deutsche Mark das Symbol des Wohlstands war. Das wurde auch auf den Straßen bei den Demonstrationen klar kommuniziert. Und sie waren froh, die D-Mark zu haben. Und die hat ja dann auch mit der Wiedervereinigung, auch wenn der Transformationsprozess natürlich mit vielen Härten und Ungerechtigkeiten verbunden war, für alle Ostdeutschen deutliche Wohlstandsgewinne nochmal gebracht.
War die deutsche Mark die erste moderne Hartwährung überhaupt in einem Industriestaat? Also gab es überhaupt Modelle, an denen man sich da orientieren konnte?
Das ist jetzt eine gute Frage. Da müsste ich auf die Schnelle, bin ich mir nicht ganz sicher, aber zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg war die Performance, die Leistung der deutschen Mark natürlich schon beeindruckend. Ja, der Dollar im Bretton Woods-System nach dem Zweiten Weltkrieg war ja auch als Hartwährung konzipiert. Der war ja lange Zeit ans Gold gebunden, ja. Und damit war international gesehen auch die Hartwährung und die Leitwährung. Von daher würde ich sagen, zumindest die ersten 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg war die D-Mark nicht alleine. Aber wir wissen ja auch, dass durch den Vietnamkrieg und durch wachsende Sozialausgaben dann die Ausgabenverpflichtungen des amerikanischen Staates stark gestiegen sind, der dazu tendiert hat, dann mit Hilfe der FED diese Staatsausgaben zu finanzieren. Und über die Wechselkursbindungen der anderen Länder der westlichen Hemisphäre an den Dollar haben dann die anderen Industrieländer diese Inflation importiert, was ja am Ende auch dazu geführt hat, dass der Dollar vom Gold entkoppelt wurde, keine Hartwährung mehr war, das Bretton Woods-System zusammengebrochen ist und dann in der Tat die wichtigste Hartwährung der westlichen Hemisphäre, die deutsche Mark war. Und das hat man Ende der 70er Jahre dann auch gesehen, nach einer hohen Inflationsphase in den 1970er Jahre, die in den meisten Ländern höher ausgeprägt war als in Deutschland, konnten sich die Amerikaner im Ausland nicht mehr in Dollar verschulden. Sie mussten D-Mark Anleihen und Anleihen in Schweizer Franken ausgeben. Und damit hatte die deutsche Mark in der Tat Ende der 70er Jahre bereits den Weltleitwährungsstatus des Dollars in Frage gestellt.
Gut, jetzt hast du ja in Wahrheit schon erklärt, warum der Euro nach Vorbild der deutschen Mark nie funktionieren hätte dürfen, weil das hätte dann den Weltleitwährungsstatus des Dollars wirklich in Frage gestellt. Aber lass uns das mal Stück für Stück aufdröseln. Also nach der Wiedervereinigung, also all diese Dinge, die du da jetzt beschreibst, sollten ja jedem einleuchten. Eine harte Währung, ein faires Zusammenleben, eine Wirtschaft, die nicht auf Subventionen aufbaut, sondern auf Wettbewerbsfähigkeit, dass das dynamisch ist, dass das funktioniert, ist ja irgendwo logisch. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass man damit heute keinen Blumentopf gewinnen könnte, sondern wir gehen genau in die andere Richtung. Wie ist das passiert?
Ja, ich glaube, es gibt einfach politische Interessen, die stark sind und die immer dahin gehen, dass der Staat natürlich zusätzliche Ausgabenspielräume sich schaffen will. Also wir leben natürlich auch in demokratischen Systemen und die Politiker sind darauf angewiesen, Wahlen zu gewinnen. Und man gewinnt eben Wahlen dadurch, dass man Versprechungen macht. Und wenn man die Versprechungen gemacht hat, da muss man sie am Ende auch einlösen. Und das ist ja das, was wir am Ende dann mit dem Euro erlebt haben im Folge der europäischen Finanz- und Schuldenkrise. Die hat die EZB gezwungen, die Zinsen stark zu senken und hat es scheinbar dann auch in der Folge gerechtfertigt, dass die EZB im großen Umfang Staatsanleihen kauft. Und sie hat insbesondere durch die Zinssenkungen, aber auch durch die Staatsanleihekäufe allen Politikern im Euroraum dann spätestens ab 2010, 2015 immense zusätzliche Ausgabenspielräume geschaffen. Und dann ist es vielleicht nicht überraschend, dass kein Politiker im Euroraum dann maßgeblich gegen diese sehr expansive Geldpolitik der EZB protestiert hat, Im Gegenteil, Angela Merkel beispielsweise hat dadurch sehr, sehr große zusätzliche Ausgabenspielräume erhalten und konnte damit auch die Interessen gewisser Lobbygruppen dann auch bedienen und eigentlich sehr einfach Probleme lösen, die plötzlich auf den Tisch gekommen sind.
Aber Angela Merkel hat Jens Weidmann direkt aus ihrem Kabinett in die Bundesbank geschickt. Und er war der Einzige, der Widerstand geleistet hat gegen diese Neugestaltung der EZB, sage ich jetzt mal, als politische Notenbank. Waren das nur Lippenbekenntnisse?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also wir wissen jetzt nicht, was hinter den Kulissen passiert ist. Ich dokumentiere auch in dem Buch, dass Jens Weidmann sich als einziger diesen Staatsanleihenkäufen der Europäischen Zentralbank widersetzt hat. Ich kann aber auch konstatieren, dass Angela Merkel zu dem Problem geschwiegen hat. Also ich arbeite oft auch mit Gedankenexperimenten. Also was wäre passiert, wenn die deutsche Kanzlerin gesagt hätte, dass die Staatsanleihekäufe der Europäischen Zentralbank nicht im Einklang sind mit den europäischen Verträgen? Dann hätten wir natürlich eine ganz andere Diskussion in Deutschland, in Europa gehabt. Und dann wäre es vielleicht nicht zu diesen sehr, sehr umfangreichen Staatsanleihenkäufen der Europäischen Zentralbank gekommen, die übrigens zu einem Zeitpunkt eingesetzt haben, 2015, zu dem sich eigentlich die europäische Wirtschaft nach der Finanz- und Schuldenkrise schon wieder erholt hat und man eigentlich gar keine richtige Rechtfertigung hatte, jetzt in diesem Ausmaß jetzt die Staatsanleihekäufe auszubauen.
Reden wir über Coinfinity, meiner Meinung nach die erste Adresse, wenn es um Bitcoin-Anliegen geht. Sparplan, ganz klar, Lightning-Integration ist schon da. Es gibt eine eigene Wallet in der App inzwischen und eine absolute Top-Betreuung, sowohl für Privat- als auch für Firmenkunden. Die Gebühren sind günstig, Spreads gibt es gar keine und die maximale Sicherheit, die wird gewährleistet durch die Registrierung als Bitcoin-Broker bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht. Höchste Sicherheitsstandards sind da Voraussetzung. Wie gesagt, die Gebühren sind transparent und um sie nochmal günstiger zu machen, nutzt ihr am besten den Code WasBitcoinBringt in einem Wort. Dann spart ihr euch 21% auf die Gebühren in den ersten 6 Monaten und habt das gute Gefühl, bei Coinfinity eure Sites zu stacken. 21 Energy hat Bitcoin-Heizungen mit der neuesten Hardware für Privatkunden und Industrie. Und im Onlineshop, da habt ihr auch eine große Auswahl an bereits in die EU importierten Mining-Geräten, die man dort bestellen kann mit dem Code WasBitcoinBringt, sogar um 5% günstiger. Wenn ihr eine PV-Anlage auf dem Dach habt oder sonst irgendwo überschüssigen Energie produziert, dann ist das eine ganz, ganz interessante Option für Bitcoiner und Bitcoinerinnen. Und man hat auch gesehen, wie glatt dieses Eis dann wird, wenn man sich einmal darauf begibt, diese Regeln zu brechen. Inzwischen kauft die Europäische Zentralbank auch Unternehmensanleihen und nicht nur das, sie macht Wirtschaftspolitik, indem sie beurteilt, welche Unternehmen grün genug sind und welche nicht.
Richtig, also konventionelle Geldpolitik, die Veränderung des Zinses ist marktneutral, man verändert den Zins und der veränderte Zins, der gilt dann für alle Akteure in der Volkswirtschaft. Diese sogenannte unkonventionelle Geldpolitik, und die musste kommen, nachdem der Zins auf Null gesunken war, konnte man ihn nicht sehr viel tiefer weiter senken. Also man hatte ja die Instrumente schon entwickelt, man hat dann expansive Geldpolitik durch den Ankauf von Vermögenswerten gemacht. Und dann ist es natürlich politisch sehr, sehr entscheidend, wessen Wertpapiere Sie ankaufen, von Unternehmen A oder von Unternehmen B oder von Staat A oder von Staat B. Und welche Rechtfertigung sie dann dafür hervorbringen. Und dann gibt es natürlich früher oder später auch andere Begründungen für geldpolitische Entscheidungen. Früher war es nur die Preisstabilität, so ist es in den europäischen Verträgen verankert. Aber dann ist es plötzlich die Rettung des Euros. Und etwas später mit einer gewissen Verzögerung ist es dann auch die Vergrünung der europäischen Wirtschaft, die jetzt als Begründung herangezogen wird für geldpolitische Entscheidungen der EZB. Und da würde ich sagen, spätestens dann hat die Europäische Zentralbank weit, weit ihre Kompetenzen überschritten.
Hat sich die Bundesbank als auf Preisstabilität oder wirklich auf Hardwährung berufen? Das würde mich interessieren.
Du meinst die Deutsche Bundesbank vor Einführung des Euros?
Unter der D-Mark, ja.
Ja, ich würde schon sagen, das Ziel der Deutschen Bundesbank war Preisstabilität, die Sicherung der Kaufkraft der deutschen Mark. Sie hat ein anderes Zwischenziel. Sie hat sich ja auf die Stabilisierung der Geldmenge konzentriert oder auf die Kontrolle des Geldmengenwachstums. Das wissen wir alle, das ist natürlich sehr, sehr schwer zu kontrollieren. Und auch die Verbindung von Geldmengenwachstum zu Inflation ist auch nicht so klar und direkt. Aber was alle Akteure wussten, war, wenn die Inflation stärker ansteigen würde in der Bundesrepublik Deutschland, dann würde die Deutsche Bundesbank Maßnahmen ergreifen, damit sie die Inflation auch wieder unter Kontrolle bekommt. Also vielleicht ein weiteres Inflationssteuerungskonzept, als wir es heute haben. Heute behauptet ja die Europäische Zentralbank, die Inflation auf die mittlere Frist genau bei 2% halten zu können, was aus meiner Sicht aufgrund der Wesensart, der Funktionsweise und der Wirkungsweise der Geldpolitik natürlich sehr, sehr schwierig ist. Die Deutsche Bundesbank war da bescheidener, aber sie war glaubwürdig. Alle Akteure wussten, dass wenn die Inflation ansteigt, die Deutsche Bundesbank alles Nötige tun würde, um dem wieder entgegenzuwirken.
Das ist für mich der entscheidende Punkt bei der EZB, die Glaubwürdigkeit. Die sehe ich nicht mehr gegeben. Also sie machen dann am Valentinstag lustige Tweets, jedes Jahr dieselben, irgendwie Roses are red, Violets are blue und dann irgendwie wir drücken die Inflation auf 2%. Aber das ist fast schon zynisch. Also die Preisstabilität ist in den Verträgen festgelegt. Du beschreibst doch sehr gut in dem Buch, dass am Anfang hatten wir noch ein Band und da war aber also bis 2003 war offenbar 2% die Obergrenze, aber 1% war auch okay. Und dann hat man es geändert auf unter, aber nahe bei 2%. Also hat sich schon eine höhere Inflation gewünscht. Jetzt ist sie auf 2%. Und jetzt hat natürlich schon die Diskussion darüber begonnen, ob man es nicht auf höher anheben sollte.
Ja, so ist es. Also man hat das Ziel zunehmend aufgeweicht. Und was ich ja auch versuche im Buch zu beschreiben, ist, dass Inflation natürlich nicht zwingend die offiziell gemessene Konsumentenpreisinflation ist. Also Inflation kann auch andere Gesichter haben. Zum Beispiel können die Immobilienpreise stark steigen, was wir ja jetzt im gesamten Euroraum zu unterschiedlichen Zeitphasen ja auch erlebt haben. Oder die Vermögenspreise können steigen, die Goldpreise können steigen, die Bitcoinpreise können steigen. Das ist ja alles ein Zeichen für einen Vertrauensverlust in die Währung und auch für einen Kaufkraftverlust dieser Währung. Und mit der starken Fokussierung auf den harmonisierten Verbraucherpreisindex bei der Inflationssteuerung hat die EZB aus meiner Sicht auch ihre Aufgabe aus dem Blick verloren, die Kaufkraft der Bürger in der Eurozone zu stabilisieren, und das resultiert dann früher oder später auch in einem Vertrauensverlust der Bürger in die Europäische Zentralbank. Ich zeige ja im Buch auch einen Graph zur gefühlten Inflation, wie sie von der Europäischen Kommission in Umfragen gemessen wird, und da zeigt sich ja, dass die Bürger im Euroraum die Inflation als sehr, sehr viel höher wahrnehmen, als das der offizielle Index ausweist.
Weil offenbar diese Kaufkraftverluste wahrgenommen werden, ohne dass man dafür die offiziellen Zahlen aus der Statistikbehörde braucht.
So ist es, ja. Also ja, wenn immer neue Parkgebiete als gebührenpflichtig ausgewiesen werden, gleichzeitig aber die Parkgebühr nicht steigt, dann würden die Parkgebühren keinen Inflationsdruck auslösen in dem offiziellen Index. Aber meine Kaufkraft würde sinken, weil ich jetzt öfter zur Kasse gebeten werde. Und so gibt es viele, viele Gründe, warum die offiziell gemessene Inflation den Verlust von Kaufkraft einfach nicht richtig widerspiegelt.
Es erinnert ein bisschen an die 50er Jahre, an das deutsche Wirtschaftswunder, an Ludwig Erhard, der gesagt hat, naja, Preise kann man nicht kontrollieren, weil wir gar nicht wissen, was die Preise sind. Nur die Unternehmen und die Konsumenten wissen, was die Preise sein sollten und was nachgefragt wird. Ich kann die Produktion nicht kontrollieren. Und so wirkt es eben auch bei der Inflation. Die Einzige, die wissen, was die Inflation ist, bin ich für mich persönlich. Ich habe aber keine Zahlen. Ich weiß nur, wird das Leben teurer oder billiger? Und wird es zu schnell teurer, ist es sehr unangenehm. Wird es billiger, ist es natürlich angenehm. Das ist jetzt etwas, das uns im Alltag relativ selten vorkommt. Wobei, mit Technologie sehen wir das schon. Was ist denn jetzt passiert? Also, oder anders gesagt, war das damals am Anfang bei der Einführung des Euro zumindest kurz glaubwürdig, dass da wirklich also nach Vorbild der Deutschen Bundesbank eine europäische Hartwährung geschaffen werden soll? Oder war das von Anfang an ein Luftschloss?
Ja, das kommt jetzt darauf an, wie man fragt. Also zumindest wurde die Europäische Zentralbank nach dem Vorbild der Deutschen Bundesbank in den europäischen Verträgen verankert. Richtig? Und das Ganze wurde auch flankiert mit dem Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt. Also wir wissen, je höher die Staatsverschuldung, desto größer ist natürlich auch der Druck der Regierungen, auf die Zentralbanken Staatsanleihen zu kaufen. Das wussten wir aus Italien, Frankreich, Spanien, da war es an der Tagesordnung. Aber man hat ja nicht das italienische oder französische Zentralbankmodell als Muster genommen, sondern das deutsche. Also von daher konnte man glauben, dass wir jetzt eine stabile Hartwährung im Euroraum etabliert haben. Wichtige deutsche Vertreter der Stabilitätskultur wie Ottmar Issing waren auch in der Europäischen Zentralbank vertreten. Allerdings haben andere argumentiert, viele Professoren waren skeptisch. Die waren der Meinung, naja, wenn wir jetzt unterschiedliche Länder mit einer unterschiedlichen Stabilitätskultur unter dem Dach einer Währung vereint, dann wären natürlich die Länder mit der Kultur einer Weichwährung versuchen, auch die Währung aufzuweichen. Und im Rückblick muss man einfach zugestehen, dass das auch passiert ist. Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ist immer expansiver geworden. Und schließlich mit der europäischen Finanz- und Schuldenkrise waren wir auch so weit, dass die Europäische Zentralbank im großen Umfang Staatsanleihen gekauft hat, also zur Finanzierung der Staatsausgaben beigetragen hat, und zwar in einem immensen Umfang. Und inzwischen hat die EZB auch verkündet, dass sie auf Dauer strukturell Anleihen in ihrer Bilanz halten will. Was bedeutet, dass eigentlich das Halten von Staatsanleihen in der Bilanz der Europäischen Zentralbank jetzt auch im geldpolitischen Rahmen der EZB etabliert ist. Also man könnte auch sagen, über die Zeit hinweg hat man Stück für Stück die Europäische Zentralbank nach dem Muster der Deutschen Bundesbank in eine Europäische Zentralbank nach dem Muster der Banca d'Italia transformiert. Und das Ergebnis ist dann eben das, was man mit einer expansiven Geldpolitik assoziieren würde, nämlich negative Verteilungseffekte und negative Wachstumseffekte. Und diese negativen Verteilungseffekte, auch wenn sie vielleicht für einige nicht so sichtbar sind, zeigen sich auch meiner Sicht auch zunehmend in den Wahlergebnissen. Die Verlierer dieses Prozesses, die driften an die Ränder und sind dann auch bereit, sich für extreme politische Parteien zu positionieren.
Und ich finde es relativ klar ersichtlich, dass, wenn man eben auch die Wahlergebnisse, zum Beispiel in Deutschland, hat sich jeder aufgeregt oder gefragt, ja, warum wählt Ostdeutschland so, wie es wählt, bei den EU-Wahlen jetzt. Und wenn wir uns aber diese Timeline ansehen, ja, dass also gerade die Menschen in Ostdeutschland nicht mitmachen durften beim Wirtschaftswunder, oder als sie dann endlich Teil der Bundesrepublik waren, dann ist die Bundesrepublik eher in Richtung der alten DDR-Politik gelaufen, statt auf das zu setzen, was sie stark gemacht hat.
Richtig, also wir driften ja zunehmend ab in planwirtschaftliche Strukturen mit allen Phänomenen, die damit verbunden sind, auch mit einer stärkeren Konzentration der Wirtschaftsleistung in den Städten, eben da, wo die großen Einnahmen der Staaten dann ausgeschüttet werden. Dort sind die Leute in der Tendenz noch zufrieden, aber da, wo im Wesentlichen nur Kaufkraft verloren geht, nämlich in Regionen, die durch Klein- und Mittelbetriebe geprägt sind und wo keine großen Behörden angesiedelt werden, dort spürt man halt schon die Wohlfahrtsverluste, die mit dem zunehmenden Abdriften in planwirtschaftliche Strukturen verbunden sind. Und deswegen scheint da dann auch die Tendenz stärker zu sein, sich gegen die etablierten politischen Parteien zu positionieren. Das sieht man sehr schön in Ostdeutschland, aber man sieht es auch in Frankreich.
Nur um das klarzustellen, die Nichtfinanzierbarkeit, also solange wir eine Hardwährungspolitik haben, hätten, wäre auch dieses Abdriften ins Planwirtschaftliche gar nicht möglich, oder? In dem Sinn. Das würde
Nein.
das verhindern.
Also das Rückgrat einer marktwirtschaftlichen Ordnung ist immer die Hardwährung. Ja, weil wenn ich eine Hardwährung habe, dann sind die Staatsausgaben per Definition begrenzt. Also der Staat kann nur die Staatsausgaben erhöhen, wenn er die Steuern erhöht. Er kann natürlich Schulden machen, aber da gibt es auch eine Disziplinierungsfunktion des Marktes. Also wenn der Schuldenstand zu hoch ist, dann würden natürlich auch die Zinsen ansteigen und der Staat könnte sich nicht mehr verschulden. Aber wenn wir natürlich eine Situation haben, wo die Zentralbank im großen Umfang Staatsanleihen kauft, dann kann der Staat natürlich auch seine Bedeutung im Wirtschaftsprozess ausweiten. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass die Lobbygruppen sich richtig positionieren. Also ich glaube, in Deutschland, wir sind einfach ein Industrieland, wo die Großunternehmen großen politischen Einfluss haben. Die EZB hat ja auch Anleihen von Großunternehmen direkt angekauft. Aber wir haben in den letzten Jahren auch beobachtet, dass die Subventionen stark angestiegen sind. Und wenn die Subventionen stark ansteigen, dann profitieren in der Regel die, die politisch gut organisiert sind. Und das sind die großen Unternehmen und natürlich nicht die kleinen Unternehmen, nicht die Restaurants, die kleinen Hotels oder die Reinigungen oder die Blumenläden. Ja. Und da haben sie wieder starke Verteilungseffekte auch innerhalb der Wirtschaftsstruktur.
Ich weiß natürlich, dass jetzt viele, die uns jetzt zusehen oder zuhören, schreien werden, ja, dann machen wir doch Bitcoin als Hardwährung. Aber ich möchte das noch kurz, ich möchte das nur symbolisch jetzt festhalten. Ich vergesse es nicht. Aber ich glaube, da, die Allgemeinheit ist da noch nicht. Ja. Und deswegen würde ich gerne von dir wissen, was ist denn jetzt zu erwarten? So, gehen wir jetzt immer stärker in Richtung dieser Zentralisierung, große Konzerne, zentrale Strukturen, die dann irgendwie eine Art, Staat und ich möchte gar nicht sagen Markt, sondern Staat und Wirtschaft, die sich irgendwie an der Hüfte zusammengewachsen sind.
Ja, also ich glaube, ein autoritäres System basiert auch immer auf der Konzentration der Wirtschaft. Also zum Beispiel in Ostdeutschland, das war ein ganz extremer Fall. Also wir haben ein autoritäres politisches System gehabt und das hat Unternehmen verstaatlicht zu großen Unternehmen und diese großen Unternehmen waren dann natürlich auch politisch leicht kontrollierbar. Also die politischen Entscheidungen, die getroffen wurden für die Allokation der Ressourcen, die konnten dann leicht umgesetzt werden, weil es dann am Ende dieses Verstaatlichungsprozesses nur noch wenige Unternehmen gab. Ein marktwirtschaftliches System ist dezentral. Das basiert auf der Aktion und Reaktion einer großen Anzahl von Unternehmen. Und da ist es nicht klar, wer wirtschaftlich erfolgreicher ist, die kleinen oder die großen. Wir haben jetzt so eine Art Staatskapitalismus, wo der Staat viel Geld einsammelt über Steuern, über Sozialabgaben. Die Steuerlast, die Sozialabgabenlast ist in Deutschland besonders hoch, auch im internationalen Vergleich. Aber zunehmend, weil das nicht mal reicht, auch über Inflation. Und wenn diese zusätzlichen Ausgabenspielräume dann insbesondere zugunsten der großen Unternehmen verteilt werden durch Subventionen oder auch für die Schaffung einer großen Bürokratie, für die Schaffung großer neuer Behörden, wie wir das in den letzten Jahrzehnten auch vielfach erlebt haben hier in Deutschland, die in den großen Städten angesiedelt wurden, dann kommt es halt zu einer Konzentration von Wirtschaftskraft. Und die in den Zentren leben, die davon profitieren, die sind in der Tendenz zufrieden. Das sehen wir auch bei den Wahlergebnissen. Aber die nicht bedient werden, die sind in der Tendenz unzufrieden und die verhalten sich dann bei den Wahlen anders.
Aber wie kommen wir aus dem Schlamassel wieder raus? Weil jetzt, also alles, was ich jetzt sehe, ist ein vorgezeichneter Weg des weiteren Niedergangs in Richtung, wie du sagst, Planwirtschaft, Zentralisierung, Inflation. Gibt's da, muss das erst sozusagen durchlaufen und alles wirklich zusammenbrechen, so wie wir es gesehen haben mit der Sowjetunion, oder gibt es da die Möglichkeit, auf die Bremse zu steigen?
Naja, wir leben in Demokratien, also es gibt immer einen politischen Wendepunkt. Also ich glaube schon, dass wir derzeit eine Situation erleben, wo viele Wähler signalisieren, dass sie mit der aktuellen wirtschaftlichen und politischen Lage nicht zufrieden sind. Und ich würde jetzt auch aus meiner historischen Sicht nochmal sagen, Währungsstabilität, wirtschaftliche Stabilität, politische Stabilität und gesellschaftliche Stabilität sind eng miteinander verbunden. Also nicht auf die kurze Frist, aber auf die mittlere, längere Frist ist das so. Und ich glaube, dass unsere politischen Entscheidungsträger einsehen müssen, gerade die Entscheidungsträger der etablierten Parteien, dass wenn wir auf Dauer unsere gesellschaftliche Stabilität und unsere politische Stabilität sichern wollen, dann brauchen wir auch wieder wirtschaftliche Stabilität. Und die wirtschaftliche Stabilität ist eng mit Währungsstabilität verbunden. Und deswegen hoffe ich doch, dass sich die Einsicht durchsetzt, dass wir Reformen brauchen. Und jetzt aus wirtschaftshistorischer Sicht, es muss nicht immer gleich zur Revolution kommen, ja. Es kann auch durchaus sein, dass diese Einsicht sich auch bei politischen Entscheidungsträgern durchsetzt und dass es auch wieder Reformen gibt. Also wir hatten hier in Westdeutschland zum Beispiel, im Vereinigten Deutschland hatten wir dann die Schröder-Reform zum Beispiel im Jahr 2006, ab 2005, 2006, genau, die doch dazu geführt haben, dass die Sozialsysteme stabilisiert wurden und auch mehr wieder auf Leistung gesetzt wurde. Das kam aus dem politischen System selbst heraus und deswegen schließe ich nicht aus, dass es auch wieder passieren kann. Ja.
Aber das waren genau die Jahre.
Soweit.
Aber das waren ja, die Schröder-Reformen waren ja genau die Jahre, in denen der Euro in seiner Hartwährungsidee noch einigermaßen intakt war.
Richtig, also ich glaube, Schröder ist noch davon ausgegangen, dass eine Finanzierung von überbordenden Staatsausgaben durch Staatsanleihekäufe der Europäischen Zentralbank nicht möglich sind. Und deswegen waren die Kassen leer und deswegen musste er reformieren. Das hatte sich natürlich 10 Jahre später dann deutlich verändert, dieser Kontext.
Und jetzt bräuchten wir ja so etwas wie ein europäisches Bekenntnis auf Hartwährung und Marktwirtschaft, weil wenn nur Deutschland alleine könnte, das wäre wahrscheinlich gar nicht, oder?
Richtig. Also ich habe mir neulich im Beitrag auch mal Gedanken gemacht, selbst wenn jetzt Deutschland zur Erkenntnis kommen würde, dass wir Reformen brauchen. Und was brauchen wir für Reformen? Also das Problem wurde dadurch verursacht, dass wir über 10 bis 15 bis 20 Jahre hinweg eine zunehmend expansive Geldpolitik hatten, im Windschatten dieser zunehmend expansiven Geldpolitik zu expansive Finanzpolitiken, also immer mehr Ausgabenverpflichtungen für die Staaten und im Windschatten der guten Finanzierungsbedingungen, weil die EZB hat ja lange die Zinsen niedrig gehalten, wurden auch viele sehr belastende Regulierungen vorangebracht. Und eigentlich brauchen wir jetzt das Gegenteil. Wir brauchen eine restriktive Geldpolitik, also die EZB müsste auf Dauer die Zinsen hochhalten. Das würde natürlich einen Zwang für die Euro-Staaten erzeugen, dass sie die Staatsausgaben konsolidieren, also dass sie priorisieren, wie man das in Berlin jetzt manchmal schon hört, ja, also dass man sich entscheidet, welche Ausgaben sind wichtig und welche Ausgaben sind weniger wichtig. Und die hohen Zinsen würden natürlich auch die Unternehmen zwingen zu restrukturieren, also ihre Effizienz und ihre Produktivität zu erhöhen. Und wenn die Unternehmen unter einem starken Restrukturierungsdruck sind, dann werden sie auch starken Druck auf den Staat ausüben, jetzt die Regulierungen abzubauen, weil es ist weithin bekannt, dass dereguliert werden muss. Und wenn man das jetzt aus der Sicht von Deutschland sieht, sind in allen drei Politikbereichen die Entscheidungen nicht mehr unabhängig. Wir sind bei der Geldpolitik in die Europäische Währungsunion eingebunden. Wir sind bei der Finanzpolitik in gewisser Weise auch in den europäischen Kontext eingebunden, weil es macht keinen Sinn, als einziges Land die Staatsausgaben zu konsolidieren, wenn man erwartet, dass über früher oder später dann die Staatsschulden vergemeinschaftet werden. Und die meisten Regulierungen kommen inzwischen auch aus Brüssel, die kommen nicht aus Deutschland. Also von daher ist der Entscheidungsspielraum von Deutschland allein in der Europäischen Union begrenzt. Wir müssen aber auch anerkennen, dass Deutschland immer noch einer der wichtigsten Spieler in der Europäischen Union ist. Also immerhin heißt die alte und die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die ist eine Deutsche.
Man soll es gar nicht glauben, aber es gibt Fondsmanager, die haben genau verstanden, was im Geldsystem falsch läuft. Ich spreche natürlich von Marc Walleck und Ronald Stöferle, den beiden Köpfen hinter dem Incrementum Gold Report, dem Incrementum Bitcoin Kompass. Die kombinieren ihren Fonds Gold und Bitcoin, Hard Money for the Win. Holt euch auf jeden Fall die Unterlagen. Wir machen dazu ja auch immer wieder Content rund um Bitcoin, rund um Gold, rund um Sound Money und die ganzen Makroentwicklungen, die uns derzeit um die Ohren fliegen. Schaut rein bei incrementum.li. Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only Edition, minimalistische USB-C Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code, was Bitcoin bringt, für 5%. Naja gut, ich meine, jetzt könnte man sagen, ein simpler Weg, das wieder in Gang zu bringen, ist einfach ein Austritt aus dem Euro. Eine Wiedereinführung der D-Mark.
Ja, das ist natürlich auch eine Option, die ich in Betracht ziehe. Also ich bin auch ganz explizit auch dahingehend, dass ich nie einen Austritt aus der Europäischen Union in Betracht ziehen würde, weil die Europäische Union hat natürlich auch andere Elemente. Die hat den Binnenmarkt, also den freien Verkehr von Gütern, Dienstleistungen, Kapital und Arbeit. Und dieser Binnenmarkt hat maßgeblich zum Wohlstand in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg beigetragen, weil auch den Wettbewerb und die effiziente Ressourcenallokation begünstigt haben. Und der Euro, der verursacht eben jetzt das Gegenteil. Der wirft sehr viel Sand ins Getriebe, weil er negative Anreize setzt. Einerseits die niedrigen Zinsen und die Staatsanleihekäufe der EZB nehmen Restrukturierungsdruck und die daraus resultierenden Verteilungseffekte sind ungerecht und das hat politische Konsequenzen. Also Option Nummer eins, besser, wir kehren zu den Prinzipien zurück, die wir in den europäischen Verträgen verankert haben bezüglich Geld- und Finanzpolitik, nämlich eine stabilitätsorientierte Geld- und Finanzpolitik. Wenn das nicht zu erreichen ist, weil die Interessen und die wirtschaftspolitischen Traditionen in Europa einfach so unterschiedlich sind, dann ist es vielleicht besser, dass wir Druck aus dem System nehmen, indem wir den Euro in einen Nord- und einen Südeuro teilen. Dann könnten die südeuropäischen Staaten ihre Präferenz zu mehr zentralbankfinanzierten Staatsausgaben realisieren und der nördliche Teil Europas könnte mehr zu einer stabilitätsorientierten Geldpolitik zurückkehren. Und dann hätte man wieder den Währungswettbewerb, den wir schon für den Euro, vor dem Euro hatten, der ja eigentlich sowohl für den nördlichen Teil Europas als auch für den südlichen Teil Europas sehr fruchtbar war, weil er Produktivitätsgewinne erzeugt hat, die dann über ganz Europa verteilt werden konnten.
Nur, also for the record, ich glaube nicht, dass das sehr realistisch ist, dass es zu so einem Szenario kommt.
Also zum Aufbruchsszenario.
Ja, dass wir ja wirklich den, also gleichzeitig halte ich es auch nicht für sehr realistisch, dass wir zurückgehen zu einer Hartwährungspolitik, wie sie ursprünglich geplant war, weil also den Weg sehe ich einfach gar nicht. Das, wie das, wo der politische Wille für diesen Schmerz auch herkommen soll, ist mir völlig schleierhaft.
Ja, aber dann wäre das Ergebnis so eine Art Muddling Through. Also wir machen so weiter, wie wir bisher weitergemacht haben. Aber das wird nicht mehr so einfach sein wie hier in der Phase von 2010 bis 2020, weil jetzt haben wir einen inhärenten Inflationsdruck und die Leute sind schon sehr unzufrieden. Also wenn wir jetzt sagen, wir reformieren nicht, die EZB kauft wieder Staatsanleihen, um alle möglichen Ausgabenverpflichtungen zu finanzieren. Wir fügen vielleicht noch neue Ausgabenverpflichtungen hinzu, Klimarettung und Ähnliches, das ist ja auch sehr teuer. Oder Ausbau des Militärs, das ist alles sehr teuer, das würde natürlich mehr Inflationsdruck erzeugen, die politische Unzufriedenheit würde wachsen und das ist aus meiner Sicht auch risikoreich, weil wenn die Wähler an die Ränder drängen, heißt das ja nicht, dass dann unbedingt gut gewählte Reformer an die Macht kommen, sondern es könnten auch Parteien an die Macht kommen, die sehr populistisch sind und damit noch stärker auf zentralbankfinanzierte Staatsausgaben bauen.
Ganz genau, also ich glaube, ich glaube sogar, dass das garantiert ist. Also ich sehe jetzt weder aus der Vergangenheit noch aus dem, was ich jetzt sehe, die Option, egal ob es jetzt die Linke, der linke oder der rechte Rand übernimmt, dass die dann darauf verzichten werden, sich das Geld drucken zu lassen, halte ich auch für ausgeschlossen. Das gibt es vielleicht vorher Lippenbekenntnisse, aber wenn sie mal sozusagen, wenn man mal Zugang hat zu dem zu Noten presset, wird man den auch nutzen. Das war ja genau eigentlich das, was, also wir haben heute eine Situation, die der Euro eigentlich hätte verhindern sollen. Das war die Grundidee beim Euro, da genau das zu verhindern, was wir heute haben.
Richtig, aber es ist leider gekommen und deswegen wäre ich natürlich froh, wenn die Einsicht aus der Mitte kommt, ja, dass sich in der Mitte wieder Parteien formieren, die sagen, wir versuchen uns bewusst zu sein, wo unser Wohlstand herkommt und Wohlstand trägt einfach zur politischen Stabilisierung bei und deswegen treffen wir jetzt entsprechende Maßnahmen, die vielen Menschen dann wieder eine Perspektive geben und dass es dann auch zurück zu einer politischen Stabilisierung führt.
So, und jetzt kommen wir zum Thema, weil ja nicht nur Europa dieses Problem hat, das Problem mit der Finanzierung durch die Notenpresse, Subventionierungen, Zentralisierung, Inflation, ist ja ein globales. Und deswegen hat sich der globale Markt gedacht, ja, wir machen da etwas Neues, wir führen jetzt einfach eine neue Form von Hartgeld ein, die globale Relevanz hat. Und das ist Bitcoin. Und das kommt bei dir auf Seite 305, auf der vorletzten Seite des Buches vor, was ich sehr elegant finde, weil ich glaube, es ist wichtig, zuerst mal die historische Herleitung des Problems zu kennen und auch gar nicht da jetzt darauf rumzureiten, dass das vielleicht die Lösung ist. Ich weiß nicht, ob du es so siehst, dass es die Lösung ist, aber ich lese jetzt hier kurz mal vor. Der Druck zu Reformen würde in Europa steigen, wenn die US-amerikanische Zentralbank FED den Zins auf längere Zeit hochhalten würde. Das wäre eine Art externer Hartgelddruck. Dann müsste auch die EZB die Geldpolitik weiter straff halten, um einen Gesichtsverlust durch einen immer weiter abwertenden Euro zu verhindern. Auch wenn derzeit wieder Zinssenkungen im Gespräch sind, sie finden bereits statt, sprechen zwei Gründe für eine dauerhafte geldpolitische Wende in den USA. Erstens kommen dauerhaft niedrige Zinsen planwirtschaftlichen Strukturen gleich, die in den USA keinerlei gesellschaftliche Akzeptanz hätten. Klammer auf, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Klammer zu. Zweitens gibt es in der Zeit der Finanzkrise 2008 den Bitcoin, der bei einer anhaltenden Geldpolitik in den USA den lukrativen Weltwährungsstatus des Dollars unterwandern könnte. Da bin ich schon eher dabei. Gunther, ist Bitcoin inzwischen so ernst zu nehmen, dass es wirklich einen Einfluss haben könnte auf die weitere Ausgestaltung der weltweiten Geldpolitik?
Ja, ich würde sagen, ja, es ist einfach ein Fieberthermometer, ja. Wenn der Bitcoin-Kurs steigt, dann fragen sich natürlich alle, warum steigt der Bitcoin-Kurs? Ist nicht der einzige Indikator. Wir können natürlich auch Gold nehmen, ja. Das, dann ist die Entwicklung ähnlich im Trend. Und dann wäre die Antwort schnell, naja, es findet ein schleichender Verlust in die Fiat-Geldwährungssysteme statt, ja. Und deswegen sucht man nach Alternativen. Und das Modell von Bitcoin finde ich jetzt persönlich sehr, sehr spannend, weil es einfach dezentral ist. Ja, das entspricht österreichischem Denken aus der Sichtweise der österreichischen Nationalökonomie. Das Geldsystem, das wir jetzt haben, da wird eben Geld von einer zentralen politischen Institution geschaffen, die entweder unabhängig ist und sich im Interesse der Wähler oder der Bürger und Bürgerinnen verhält oder eben auch nicht. Und ich glaube, wir sind zunehmend seit den 1990er Jahren ausgehend von den USA in eine Situation gedriftet, wo wir dazu tendiert haben, zu viel Geld zu schaffen aus politischen Gründen. Der Trend beginnt in den USA, aber der setzt sich dann in Japan fort und er setzt sich auch in Europa fort, begünstigt auch durch die Einführung des Euros, würde ich sagen. Dann ist natürlich immer die Frage, wenn ich beobachte, dass diese Erosion der Geldordnung mit negativen Wachstums- und Verteilungseffekten einhergeht, was ist die Restriktion? In den 1970er Jahren oder Ende der 1970er Jahren war es die Deutsche Mark, da war es die unabhängige Deutsche Bundesbank zusammen mit der Schweizer Nationalbank. Das ist die Europäische Zentralbank nicht mehr. Und ich sehe aber doch, dass es der Bitcoin sein kann, weil der durch den Algorithmus, der hinter dem Bitcoin steht, der ist wirklich glaubwürdig, dass die Menge der emittierten Bitcoins begrenzt ist und deswegen habe ich so eine Art sicheren Hafen, wenn wirklich mein Vertrauen in die offiziellen Papierwährungen verloren geht. Und damit würde natürlich auch das sogenannte exorbitante Privileg verloren gehen, das die US-Amerikaner seit Ende des Zweiten Weltkriegs haben, nämlich die emittieren nicht nur Währung für ihren eigenen Währungsraum. Viele andere Länder außerhalb Europas haben ihre Währungen an die Dollar gebunden. Das heißt, wenn die USA Dollar drucken um Staatsausgaben zu finanzieren, müssen alle anderen Länder auf der Welt auch diese Dollars halten. Und damit importieren sie natürlich auch den Kaufkraftverlust durch die damit verbundene Inflation. Und darüber sind sie nicht zufrieden. Das ist ja das, was wir in den letzten Jahren auch immer wieder beobachtet haben. Da gibt es eine Gegenoffensive der BRICS-Länder. Die Chinesen scheinen immer mehr US-amerikanische Staatsanleihen abzustoßen. Und wenn sich nichts ändert, könnte sich dieser Trend auch verdichten. Wenn wir raus wollen aus dem Dollar, dann brauchen wir Alternativen. Der Euro ist es nicht. Es können Immobilien sein, aber es kann natürlich auch der Bitcoin sein. Und das könnte eine Restriktion sein, die früher oder später dann auch greift.
Ähnlich wie du das Beispiel gebracht hast, das glaube ich viel zu selten erwähnt wird, dass es da eine Phase gab in den 70er Jahren, glaube ich, wo die Amerikaner tatsächlich D-Mark und Frankenanleihen ausgeben mussten.
Richtig, um sich international zu verschulden. Vorher haben sie sich in Dollar verschuldet und hatten damit kein Währungsrisiko. Wenn sie Anleihen in Schweizer Franken und D-Mark ausgegeben haben, dann hatten sie ein Währungsrisiko, ja. Und konnten die inflationären Tendenzen natürlich auch nicht mehr so leicht auf das Ausland überwälzen. Und dann war es auch schnell vorbei mit der sehr expansiven Geldpolitik. Da kam ein neuer Zentralbankpräsident, Herr Volcker, und der hat dann die Zinsen nach oben gerissen auf bis zu 20% die Leitzinsen und hat damit ganz klar gemacht, dass die Vereinigten Staaten von Amerika gewillt sind, den Leitwährungsstatus ihrer Währung zu verteidigen und dafür auch niedrigere Inflationsraten zu realisieren. Und so ist es dann ja zunächst auch passiert. Ja, man braucht natürlich eine Restriktion. Das ist heute die Deutsche Bundesbank nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Die Schweizer Nationalbank ist zu klein als Akteur. Aber der Bitcoin könnte das durchaus werden.
Das macht mich wirklich einerseits natürlich froh, dass es Bitcoin gibt und macht auch irgendwie logisch, dass wir das brauchen, aber andererseits macht es mich auch wirklich ein bisschen traurig, weil die Idee beim Euro war ja genau das, dass man eben diese harte Alternative auch zum Dollar bietet. Das hat dem Euro das Leben dann auch schwer gemacht, weil das die Amerikaner natürlich nicht wollten. Aber es ist auch aus der Gemengelage offenbar nicht, es funktioniert einfach nicht. Also die Idee, dass du verschiedenen Ländern eine Währung überstülpst, hat auch politisch den Nachteil, dass wenn zwei von diesen 19 Ländern sagen, ja, dann lass uns doch Geld drucken und diesen Weg gehen, dann werden die anderen eher mitgezogen, als dass sie das verhindern, weil es einfach der Weg des geringsten Widerstands ist. Und in Amerika kannst du noch einen Präsidenten haben, der holt sich einen neuen Fed-Chef und der Fed-Chef macht dann einen Volcker und ohne Rücksicht auf Verluste wirkt doch mal die Wirtschaft ab, um die Währung zu retten. Etwas, das die Deutschen auch machen würden, aber das ich mir von der EZB niemals vorstellen könnte.
Ja, dann fängt man erstmal an zu diskutieren. Da sitzen jede Menge Leute in den Zentralbankrat. Wir haben sehr unterschiedliche Interessen zwischen den einzelnen Ländern. Und deswegen ist der Entscheidungsspielraum in diesem sehr heterogenen Währungsraum sehr viel eingeschränkter als in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und das mache ich ja auch klar in dem Buch, dass das Problem der Inflation mit der Fehlkonstruktion des Euros beginnt. Also wir haben in Amerika natürlich eine Zentralbank für die Vereinigten Staaten von Amerika und ein Finanzministerium. Aber hier im Euroraum haben wir eben 20 unterschiedliche Finanzministerien, 20 unterschiedliche Finanz- und Wirtschaftspolitiken, die auf irgendeine Art und Weise jetzt mit der einheitlichen Geldpolitik interagieren. Und natürlich ist die einheitliche Geldpolitik dann nicht per Definition auf 20 unterschiedliche Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitiken abgestimmt. Und auch das zeige ich ja im Buch, dass das dann die Ursache schon ist für die europäische Finanz- und Schuldenkrise, weil es die Finanzpolitiken sind, die unterschiedlichen Finanzpolitiken, expansive Finanzpolitik im Süden des Währungsraums und eine restriktive Finanzpolitik in Deutschland, die den Währungsraum kurz nach Einführung schon auseinanderziehen, große Leistungsbilanzungleichgewichte innerhalb des Währungsraums erzeugen, eine stark wachsende Außenverschuldung der südlichen Mitgliedsländer der Währungsunion und damit die europäische Finanz- und Schuldenkrise, die ganz klar daraus resultiert, dass eben der Euro eine Fehlkonstruktion ist. Wenn ich eine gemeinsame Währung habe, dann brauche ich noch eine einheitliche Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik und davon sind wir heute immer noch sehr weit entfernt.
Gut, aber es würde auch zu einer deutlicheren Zentralisierung zusätzlich führen, die ja eigentlich offenbar auch nicht die Lösung ist. in Europa?
Richtig. Also ich würde sagen, das diskutiere ich ja auch im Buch, Europa ist heterogen. Das ist auch schön. Wir haben kulturelle Vielfalt. Das ist was Schönes, was wir in Europa haben. Aber dann macht es auch keinen Sinn, die Politiken in Brüssel zu zentralisieren. Weil wenn ich große finanzielle Ressourcen im Zentrum zentralisiere, dann höre ich die Macht des Zentrums. Aber das Zentrum ist per Definition nicht in der Lage, den sehr unterschiedlichen Präferenzen in diesem sehr heterogenen Wirtschaftsgebiet gerecht zu werden.
Es heißt aber, und damit kommen wir auch schon zum Schluss, es heißt aber, der Untertitel des Buches, wie es dazu kam, wie wir ein neues Wirtschaftswunder schaffen können. Und du fragst also im letzten Drittel auch, wo ist der neue Ludwig Erhard? Ja? Also wie können wir denn jetzt ein neues Wirtschaftswunder schaffen und wo ist er denn der Ludwig?
Ja, also wie ist klar, wir brauchen eine restriktive Geldpolitik, wir brauchen eine restriktive Finanzpolitik im Euroraum und wir brauchen eine umfassende Deregulierung. So würde das neue Wirtschaftswunder entstehen, weil wir Grundprinzipien der Marktwirtschaft wie Wettbewerb, Haftung, Vertragsfreiheit und Privateigentum wieder stärken. Das ist klar, also das Rezept ist klar, das hat sich auch vielfach bewährt in der Wirtschaftsgeschichte. Die Frage ist nur, wer es umsetzen wird. Und das sehe ich jetzt noch nicht. Es gibt Einzelne in der politischen Landschaft, die sich des Problems bewusst sind, die auch immer wieder auf die Probleme hinweisen. Aber ich glaube, diese Strömungen sind noch relativ schwach. Also man könnte natürlich auch argumentieren, der Schmerz ist noch nicht groß genug, dass man solchen Persönlichkeiten dann mehr Gehör schenken wird. Aber es bleibt zu hoffen, dass das früher oder später passieren wird, weil aus meiner Sicht sind die Grundprobleme ungelöst, weil einfach eine grundlegende Problemanalyse in der Öffentlichkeit auch noch nicht stattgefunden hat.
Ist es eigentlich, glaubst du, dass man die Geschichte Deutschlands, die Geschichte der D-Mark, der Inflation und auch der Wiedervereinigung, diese ganz spezielle Geschichte, dass das einer der Gründe dafür sein könnte, warum Bitcoin gerade in Deutschland so extrem populär ist?
Ja, vielleicht haben wir doch in Deutschland dann noch versteckten Bewusstsein, dass sich Leistung lohnen soll. Und dass eine stabile Währung wirklich große Vorteile mit sich bringt. Gerade weil wir jetzt auch diese währungspolitische Wende jetzt nochmal erlebt haben. Wir hatten eine starke D-Mark, die mit einer starken Wirtschaft und auch einem stabilen politischen System verbunden war. Und wir erleben jetzt auch, dass mit dem Währungsverfall sich das ändert. Und gerade in Ostdeutschland ist vielleicht auch der Wille groß, wieder eine stabile Währung und eine stabile Wirtschaft zu haben. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass sich vielleicht im europäischen Vergleich, ich kenne die Zahlen nicht, ich weiß es nicht, vielleicht auch mehr Leute in Deutschland für Bitcoin interessieren.
Wie geht's dir damit im akademischen Elfenbeinturm? Viele von den Dingen, die du hier schreibst, sind jetzt unter den Ökonomen und Ökonominnen hoch umstritten. Also die meisten sind ja heute eher auf der keynesianischen oder noch extremeren Seite zu Hause. Und dann kommst du auch noch mit Bitcoin um die Ecke. Wie sind da die Reaktionen?
Tja, gute Frage. Also es war früher so, dass wir nicht nur ein marktwirtschaftliches System bekommen haben in Westdeutschland, sondern dass es auch viele, viele Professuren in Westdeutschland gab, die im Fach Wirtschaftspolitik diese marktwirtschaftlichen Prinzipien begründet und verteidigt haben mit der entsprechenden wissenschaftlichen Grundlage wie Eucken, Hayek, Mises und anderen. Und man muss einfach sehen, dass es diese Professuren zum größten Teil nicht mehr gibt. Also diese Argumente werden zum großen Teil auch nicht mehr an die Studierenden rangetragen. Deswegen mache ich persönlich die Erfahrung, dass wenn ich mit diesen Argumenten in die Vorlesung gehe, dass die Studierenden überrascht, aber auch sehr offen sind und eigentlich auch dankbar, dass sie mal eine andere Sichtweise sehen. Und von daher kann ich nicht sagen, dass ich bei Studierenden hier auf große Widerstände treffe, auch wenn es linke Studierende gibt, die sagen, das finden wir jetzt nicht so gut, Herr Schnabel, was Sie da sagen, aber dann sage ich, das ist richtig und das ist auch berechtigt. Wir müssen einfach die Argumente austauschen und das verläuft dann eigentlich auch immer sehr gut, solche Diskussionen. Wir müssen aber auch sehen, dass natürlich die staatlichen Universitäten wirklich auch davon leben, dass sie staatliche Zuwendungen bekommen. Und die sehr expansive Geldpolitik natürlich auch dazu beigetragen hat, dass man auch die Zuflüsse in den Wissenschaftssektor erhöhen konnte.
Gut, das heißt, für mich ist die Zusammenfassung die, wenn wir nicht bald einen deutschen, einen neuen Ludwig Erhard finden, dann wird es irgendwann einen deutschen oder einen europäischen Milei geben, der da noch ein bisschen krasser reinfallen muss, um die Kursstruktur einzuleiten.
Richtig, also aus meiner Sicht kommt es früher als in Argentinien, da ging es ja viele, viele Jahrzehnte abwärts, bis die Bevölkerung hier eine Wende herbeigeführt hat. Ich hoffe, dass es in Deutschland früher kommt und in Europa früher kommt. Und ja, wir müssen einfach abwarten. Wir müssen natürlich auch was dafür tun, dass wir unsere Argumente austauschen und dass wir den Leuten erklären, warum marktwirtschaftliche Prinzipien wichtig sind und warum marktwirtschaftliche Prinzipien auch zu dem Wohlstand der Gesellschaft, der Bürgerinnen und Bürger beitragen. Und das ist, glaube ich, oft vergessen, einfach weil es so nicht mehr so klar kommuniziert wird.
Und vor allem deswegen, weil wir haben es angedeutet, aber man sieht schon die Gefahr, dass wenn die Polarisierung der Gesellschaft so weitergeht und wenn der extreme Rand gewählt wird, egal ob links oder rechts, dann sehe ich eher eine Fortsetzung des Etatismus und der Planwirtschaft mit einem radikalen Anstrich, was mir extreme Sorgen bereitet. Also was wir jetzt bräuchten, wäre eben eine Rückbesinnung auf Marktwirtschaft, eine Rückbesinnung auf Liberalismus und auf diesen sehr sachlichen, sehr banalen eigentlich Grundprinzipien, die Deutschland auch groß gemacht haben. Aber ja, also noch sehe ich das, wie du sagst, es gibt einige, die das vielleicht eingesehen haben, aber die große Bewegung sehe ich noch nicht.
Ja, ich glaube, das auch bei den jungen Leuten zu beobachten, die verstehen schon, dass es so eigentlich nicht weitergehen kann, zumindest viele. Also auch bei vielen jungen Leuten hat die Politik an Glaubwürdigkeit verloren und dann sucht man halt nach Alternativen. Aber wir müssen ihnen auch eine gute Alternative anbieten. Ja, und diese gute Alternative ist aus meiner Sicht, sind die marktwirtschaftlichen Prinzipien, die gerade wieder jungen Leuten eine bessere Perspektive bieten würden, weil eine Form der Inflation, ich habe es gesagt, sind hohe Immobilien- und Aktienpreise. Also junge Leute können keine Vermögen mehr bilden, die können nicht mehr aufsteigen. Auch die Löhne sind unter Druck, weil dieses Produktivitätsniveau unter Druck ist. Also die wirtschaftliche Perspektive für die meisten jungen Leute ist nicht mehr da. Und mit marktwirtschaftlichen Prinzipien könnte man den jungen Leuten auch wieder eine wirtschaftliche Perspektive bieten. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Da haben wir auch eine Verantwortung.
Absolut Zustimmung, und ich glaube, da sehen wir auch einen weiteren Grund, warum Bitcoin tatsächlich da gut ankommt bei den jungen Leuten, gerade in Deutschland. Deutschlands fette Jahre sind vorbei, erschienen beim Finanzbuch Verlag. Gunter, vielen Dank für deine Zeit, die, auch wenn es jetzt nicht unbedingt Partystimmung verursacht, die Diagnose, wir müssen irgendwo anfangen. Wo findet man dich, wo kann man dir folgen?
Ja, man findet mich auf Twitter, man findet mich auf LinkedIn und natürlich auch eine Lehrstuhlseite hier an der Universität Leipzig. Und auch Google ist hilfreich. Wenn man meinen Namen googelt, dann findet man mich sofort mit sehr vielen unterschiedlichen Meinungsäußerungen zu unterschiedlichen Themenfeldern, die sich natürlich immer im Bereich der Ordnungspolitik, der marktwirtschaftlichen Prinzipien bewegen. Und wie gesagt, also wenn man ein Buch liest, ich habe versucht, das mal alles aufzuschreiben, was ich zur deutschen Wirtschaftspolitik zu sagen habe. Und ich habe auch Lösungsansätze formuliert. Und ich hoffe, dass das Buch dann auch überzeugend ist. Und es ist hoffentlich auch so geschrieben, dass viele lesen können.
Das kann ich bestätigen. So ist es. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Danke für deine Zeit und alles Gute. Schöne Grüße von Wien nach Leipzig. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.